Die Phänologie, die begründet sich auf die Phänomene. Und zwar gibt es verschiedene Phänomene, die sich in 10 Jahreszeiten einteilen lassen. Ganz klassisch kennt ja jeder Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aber neben diesen 4 klassischen Jahreszeiten gibt es eigentlich 10 Naturjahreszeiten, in die das Jahr gegliedert wird. Und da passieren immer die gleichen Dinge. Das ist ganz faszinierend und das nenne ich eben gern diesen Geheimcode. Wer den nämlich mal versteht, der versteht die Natur einfach viel besser.
Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben. Ja, hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. Nachhaltigkeit bedeutet für viele von uns, im Einklang mit der Natur zu leben. Aber was bedeutet das eigentlich ganz genau? Kennen wir diesen Klang, wenn man so will, der Natur überhaupt, um uns da auf einer gemeinsamen Wellenlänge einschwingen zu können? Und sag mal, was zeigt uns die Natur denn eigentlich so Jahr für Jahr, Monat für Monat, Saison für Saison? Welche Erscheinungen lassen sich da draußen beobachten, wenn wir alle einfach nur ganz genau hinschauen?
Wie wir alle etwas mehr Natur in unser Leben lassen können und die Natur auch wieder mit allen Sinnen erleben können und uns irgendwie auch selbst im stressigen Alltag ein bisschen mehr mit der Natur verbunden fühlen können, das wollen wir heute mal besprechen. Und das Ganze natürlich möglichst ohne großen Aufwand. Wie das funktionieren kann, das erfahren wir von unserer heutigen Expertin im Interview später.
Und damit willkommen zurück im Grünland mit Julia
und Jana.
Damit steigen wir doch mal direkt ein. Das Wort Phänologie ist für viele von euch bestimmt erstmal ein eher ungewöhnlicher Begriff. Zugegeben, ging mir ähnlich. Und übrigens nicht zu verwechseln mit der sogenannten Phänomenologie à la Hegel und Co. Hier geht es nämlich eben nicht um Philosophie, sondern um was ganz Konkretes, nämlich um die im Jahresablauf periodisch wiederkehrenden Entwicklungs- und Wachstumserscheinungen von Pflanzen und Tieren, jeweils abhängig von Klima und Wetter. Wann zum Beispiel die Apfelbäume im alten Land blühen, hängt von der Witterung und vom Klima ab. Und daraus wiederum lassen sich dann allerlei interessante Schlüsse ziehen. Daher sammelt auch schon seit vielen Jahrzehnten der Deutsche Wetterdienst diese Daten und nutzt sie für die eigenen Analysen zum einen, aber stellt sie dann auch Dritten zur Verfügung, beispielsweise Universitäten oder Behörden, Forschungseinrichtungen oder Ministerien, der Landwirtschaft, der Wirtschaft und auch uns als Medien. Diese Daten werden mittlerweile immer relevanter für sogenannte Trendanalysen zur Klimadiagnostik, vor allem für Temperaturtrends. Natürlich werden diese Daten auch immer mal wieder sehr unmittelbar verwendet, zum Beispiel eben in der Landwirtschaft, um zu ermitteln, wie der Wasserbedarf von Pflanzen oder die Kornfeuchte sich verhalten oder auch im medizinischen Polleninformationsdienst.
Pollenflug und Klimawandel, das ist sowieso ein spannendes Thema. Ich gehe aber davon aus, dass es doch einige unter euch auch betrifft, das Thema Pollen. Denn klar, die Pollensaison ist immer eine schwierige Zeit für AllergikerInnen und verlängert sich in den letzten Jahren auch stetig. Also falls ihr das Gefühl habt, ich habe immer mehr und immer länger Allergie, das bildet ihr euch nicht unbedingt ein. Das kann tatsächlich sein. Baumpollen fliegen früher und Gräser blühen später und diese jeweiligen Flugzeiten überlagern sich auch noch. Wenn ihr das Pech habt, gegen Baum- und Gräserpollen allergisch zu sein, dann habt ihr auch wirklich über einen immer längeren Zeitraum Beschwerden. Und dazu kommt, dass die Pollenbelastung auch immer höher wird. Eigentlich ist es so, dass Bäume in einem Jahr mehr Pollen produzieren und dann im Folgejahr wieder weniger, um sich dann auszuruhen. In den letzten Jahren ist die Pollenproduktion bei einigen Bäumen und Pflanzen aber gleichbleibend hoch oder nimmt sogar noch zu. Die Deutsche Pollenstiftung erklärt das tatsächlich auch mit Stress durch den Klimawandel, denn um ihre Art zu erhalten, bilden die Pflanzen immer mehr Pollen, um sozusagen immer mehr Nachwuchs zu streuen, der dann irgendwie hoffentlich überlebt, zumindest teilweise. Und in den Städten ist es noch schlimmer. Das Zusammenspiel mit Luftschadstoffen wie Feinstaub und Stickoxiden verändert die Pollen chemisch und macht sie besonders aggressiv. Abgesehen davon, dass unsere Schleimhäute durch die Luftverschmutzung in der Stadt ja eh schon angegriffen sind. Also auch das, immer dieses, oh, die Leute sind alle so empfindlich heute. Nee, gerade wenn man in der Stadt lebt, dann sind auch wirklich diese Pollen aggressiver. Das heißt auch, teilweise gibt es ja auch nochmal besonders heftige Pollenjahre und auch Leute, die sonst eigentlich nicht allergisch sind, reagieren dann drauf, weil diese Belastung einfach so hoch ist. Und dazu kommt auch noch, dass wir es immer mehr mit nicht heimischen, aber dafür besonders allergenen Pflanzen zu tun bekommen. Typisches Beispiel ist die aus Nordamerika stammende Ambrosia artemisifolia. Um Gottes Willen. Ambrosia kennt ihr bestimmt auch. Das ist diese spezielle Art, das ist das beifußblättrige Traubenkraut. Und dessen Samen wurden bei uns vor allem durch importiertes Vogelfutter eingeschleppt. Ich glaube, das habt ihr in den letzten Jahren auch mal wieder gehört, diese Warnung, dass man möglichst ambrosiafreies Vogelfutter kaufen soll. Nicht nur wegen der Vögel, sondern tatsächlich auch, weil diese Samen sich ausbreiten und diese Pflanzen halt wirklich extrem allergen sind, uns allen schaden am Ende.
Jana hat ja schon eine gefühlte Wahrheit sozusagen bestätigt im Hinblick auf die Pollenbelastung. Und ich würde jetzt gleich mal mit noch einer um die Ecke kommen. Generell verschiebt sich aktuell relativ viel durch den Klimawandel. Der Sommer fängt tatsächlich früher an, der Herbst wiederum dauert aber länger. Das fällt vor allen Dingen denjenigen unter uns auf, die schon in einem älteren Semester entstammen, weil beispielsweise die Blätter im Herbst später sich bunt färben oder die Zugvögel früher wieder zurückkehren, beziehungsweise teilweise ja gar nicht in den Süden fliegen und einfach bei uns überwintern. Habt ihr bestimmt auch schon mal beobachtet. Bisher gibt's leider relativ wenig Informationen darüber, wie sich diese Verschiebungen der phänologischen Phasen beispielsweise auf die Artbestände auswirken. Aber die Vermutung ist, dass die Folgen sehr dramatisch sein könnten. Manche Vogelarten wiederum haben dank der kürzeren Winter zwar einen höheren Bruterfolg, andere dagegen finden für den erhöhten Futterbedarf während der Brut dann nicht genügend Nahrung, weil die Bestände auf bestimmte Pflanzen und Insekten angewiesen sind und sich deren Entwicklung klimabedingt dann nicht mehr synchron vollzieht. Die Zeitverschiebungen in diesem Punkt sorgen dann letztlich auch dafür, dass bei Blüten spezialisierte Bestäuber fehlen oder die Systeme, die recht komplex sind zwischen Räuber und Beute, nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Und all das kann eben die Auswirkung haben, dass sich Bestände von bestimmten Arten drastisch reduzieren. Wir müssen mittlerweile vermutlich alle, wie elementar eben funktionierende Ökosysteme auch für unser Überleben als Menschen sind. Diese Veränderungen also gehen uns letztlich alle etwas an. Ganz direkt, praktisches Beispiel, sieht man das auch beim Trinkwasser. Durch höhere Temperaturen und auch längere Wachstumsphasen verbrauchen Pflanzen mehr Wasser und bilden größere Blätter aus, auf denen dann wiederum mehr Wasser verdunstet. Klar, größere Oberfläche. Und dadurch sinkt unser Grundwasserspiegel, was ja tatsächlich in vielen Regionen wirklich ein großes Problem ist.
Wir haben eine ganze Folge mal zu Trinkwasser gemacht. Gerade Deutschland ist ja sehr betroffen, was auch den sinkenden Grundwasserspiegel angeht. Auch das wieder sehr komplexes Thema. Wir haben es jetzt nur ein bisschen angerissen, mal ein paar Beispiele gegeben. Hier ist natürlich noch sehr viel Forschung nötig und wiederum auch sehr viel Anpassung unsererseits. Da müssen wir in den nächsten Jahren tatsächlich viel verändern und auch teilweise aktiv in die Natur in irgendeiner Form eingreifen, wahrscheinlich an einigen Stellen. Gerade natürlich auch in unserer Landwirtschaft, um uns einfach an diese neuen Umstände anzupassen. Aber gerade jetzt, wo sich so viel in der Natur verschiebt und neu ordnet, ist es natürlich auch umso wichtiger, eine stärkere Verbindung zu ihr zu knüpfen, wie wir es am Anfang schon angesprochen haben. Das tut ja nicht nur uns selbst gut. Wir wissen auch, nur wenn wir etwas wirklich schätzen, dann wollen wir es auch schützen. Deshalb haben wir uns heute Dr. Patricia Purker in den Podcast eingeladen. Sie ist Leiterin der Naturakademie Villa Natura und hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr als nur Naturwissen zu vermitteln. Und wie es uns allen gelingen kann, zurück zur Natur und damit auch zurück zu uns zu finden, das verrät sie uns jetzt im Gespräch.
Jetzt begrüßen wir Dr. Patricia Purker im Grünland. Hallo, liebe Patricia, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ich steige schon mal direkt, liebe Patricia, ein mit deinem großen Herzensanliegen. Naturverbundenheit ist ja dein Thema. Was hat dich denn eigentlich dazu geführt? Wie bist du dazu gekommen?
Ich würde sagen, meine Liebe zur Natur und eben diese Naturverbundenheit, die ist einfach schon in meiner Kindheit entstanden. Ich war einfach sehr oft mit meinen Eltern, mit meinem Bruder und auch mit meinen Großeltern in der Natur, im Freien, im Wald. Da war es immer schon so, die Momente, einfach in der Natur zu sein, Urlaub am Bauernhof zu machen. Da war immer so unser Slogan in der Familie, geht's uns nicht gut? Wirklich dieses einfache Erholen draußen. Als Kind habe ich schon mal Kräuterwanderungen mitgemacht, bin auf Bäume geklettert am liebsten. Und auch unsere Kindheit, wir hatten so eine Straße weiter, so eine wilde Wiese an der Au neben der Donau. Und da hieß es immer bei uns Kindern, wir sind auf der Wiese. Und erst als es dunkel war und als die Kirchenglocken gebimmelt haben, da stand auch eine Kirche am Ende, da kamen wir dann erst zurück quasi. Das war einfach immer schon so ein ganz ein tiefes Bedürfnis, im Wald zu sein, Bäume zu klettern und einfach draußen zu sein.
So eine klassische Landkindheit quasi, kenne ich auch gut, ja.
Wobei doch, also ich bin in der Stadt aufgewachsen in Wien, aber meine Großeltern beide hatten eben am Land einfach Haus mit ein paar Hühnern immer, ein paar Hasen, großer Gemüsegarten und da wachsen einfach überall zwischen den Wegen die wilden Pflanzen, die Kräuter, die Heilpflanzen und das Gemüse dazwischen. Da haben wir immer schon mit dem Großvater Holunderpfeifen gebaut oder Dämme und wir haben in den Schaffeln, also in diesen großen Waschbehältern von früher gebadet, schon als Kinder. Einfach wilde Hecken genascht. Die Oma hat uns gezeigt, wie man die richtigen Blumen- und Blütenkränze flechtet und Blumensträuße pflücken. Das sind so meine schönsten Kindheitserinnerungen. Und das kenne ich von ganz vielen, dass das einfach das ist, was dann bleibt. Nicht die Serien, die man sich angeschaut hat. Natürlich auch zwischendurch. Also ganz normale Kindheit, würde ich sagen, in den 90er Jahren. Aber das sind die Erlebnisse, die bleiben.
Auf jeden Fall. Letztendlich bist du dann ja aber doch ein bisschen von dieser Naturverbundenheit erstmal weggekommen, sage ich mal, und hast dann eine Karriere in der Wissenschaft eingeschlagen, also eher etwas theoretischer. Wie ging es dann bei dir so weiter? Wie hast du denn so diese moderne Wissenschaft und schließlich Naturheilkunde miteinander irgendwie vereinbaren können? Wie bist du von einem zum anderen gekommen quasi?
Ich würde sagen, die moderne Wissenschaft und auch die alte Naturheilkunde, die ergänzen sich eigentlich ganz, ganz wunderbar. Ich vergleiche das oft so, wie die Wissenschaft eine Lupe wäre oder ein Fernrohr, mit dem wir einfach noch viel mehr über die Natur und in der Natur entdecken können. Also wenn man draußen ist mit einer Lupe, hat man viel mehr Vergrößerungsmöglichkeiten und auch mit einem Fernrohr sieht man einfach noch viel, viel weiter. Und ich habe Chemie studiert im Grundstudium und da habe ich schon festgestellt, viele Inhalts- und Wirkstoffe haben einfach pflanzliche Ursprünge. Ganz klassisch ist die Weidenrinde, die seit Jahrhunderten als natürliches Schmerzmittel verwendet wird. Und man muss auch sagen, schon der Albert Einstein, der hat schon gesagt, die Natur, die verbirgt ihr Geheimnis durch die Erhabenheit des Wesens, aber nicht durch ihre List. Indem wir die Geheimnisse der Natur entschlüsseln, können wir einfach die Heilkräfte auch noch besser verstehen und nutzen. Also die Wissenschaft, die ist einfach so ein Werkzeug, um die Pflanzenheilkunde, um die Wirkstoffe, die Inhaltsstoffe noch besser zu verstehen und zu nutzen. Eben wie die Weidenrinde, die hat man dann synthetisch nochmal ein bisschen verändert, damit schmerzstillende Wirkung noch viel schneller eintritt. Eben Weidenrinde als Tee bei Kopfschmerzen ist nicht angeraten zu nehmen, denn sie dauert einfach viel länger, bis die Wirkung eintritt, muss erst verstoffwechselt werden über die Leber. Und so hat man quasi synthetisch Werkzeug eingesetzt, eine Acetylgruppe, also so eine Essigsäuregruppe, das kennt man ja vom Urlaub, erzähle ich immer oder so vergleiche ich das oft, der Aceto Balsamico, der Balsamico-Essig und so ist die Acetylgruppe, dass man so eine kleine Eselsbrücke vielleicht hat. Diese Essigsäuregruppe eben dafür verantwortlich an der Acetylsalicylsäure, damit die Wirkung schneller eintritt und dass die Kopfschmerzen eben auch innerhalb von 20 Minuten aufhören und nicht erst am nächsten Tag, weil da will keiner mehr Kopfschmerzen haben. Und so sehe ich eben die Wissenschaft so als Werkzeug und wirklich als gute Verbindung, um die Natur nochmal besser zu verstehen und zu nutzen einfach. Das ist, finde ich, wirklich eine gute Verbindung.
Besser verstehen wollen wir jetzt die Natur natürlich auch mit deiner Hilfe. Du hast es gerade schon angesprochen. Es gibt auch viele Geheimnisse, die es dazu entschlüsseln gilt. Du sprichst da auch immer mal wieder vom Geheimcode der Natur. Ich beziehe mich jetzt auf die Phänologie. Kannst du mal umreißen, was bedeutet das denn eigentlich genau? Was hat es damit auf sich?
Die Phänologie, die ist noch relativ unbekannt in den letzten Jahren. Zwar gibt es da immer wieder auch noch mehr und auch die zentralen Meteorologieanstalten, die sammeln diese phänologischen Daten. Und was bedeutet es wieder so vom Wort her? Die Phänologie, die begründet sich auf die Phänomene. Und zwar gibt es verschiedene Phänomene, die sich in 10 Jahreszeiten einteilen lassen. Ganz klassisch kennt ja jeder Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aber neben diesen 4 klassischen Jahreszeiten gibt es eigentlich 10 Naturjahreszeiten, in die das Jahr gegliedert wird. Und da passieren immer die gleichen Dinge. Das ist ganz faszinierend und das nenne ich eben gern diesen Geheimcode. Wer den nämlich mal versteht, der versteht die Natur einfach viel besser. Allergiker wissen dann, dass nach der Schneeglöckchenblüte, ui, da beginnt die Birke zu blühen, die eben bei vielen gerne zu Nasejucken und Niesanfällen führt. Also wenn man das mal versteht, dieses Prinzip, das darauf beruht eben, wann Pflanzen blühen, wann Pflanzen Früchte tragen, dann sieht man eben diese Phänomene, die lassen sich in 10 phänologische Jahreszeiten einteilen. Und da gibt es eben Zeigerpflanzen, die quasi anzeigen, wann eine neue Jahreszeit beginnt von diesen 10 Jahreszeiten. Und das ist wirklich faszinierend. Also das ist eben genau das, was ich den Geheimcode der Natur nenne. Diese Zeigerpflanzen, die sind auch ganz typische, die wirklich fast jeder Mensch kennt. Also die Haselblüte vom Haselnussstrauch, diese langen Würstchen, Kätzchen nennt man die ja botanisch auch, das sind die männlichen Blüten. Die, glaube ich, kennen die meisten, oder? Also wie würdet ihr das sagen?
Auf jeden Fall.
Beim Spazieren gehen. Das ist ja das allererste, das im Jahr so zu blühen beginnt und damit startet eben der Vorfrühling nach der längsten Jahreszeit, nach dem Winter. Ich glaube, das merkt jeder im Winter, diese 2,5 Monate, 100 Tage ziemlich genau dauert er, denn man kann da richtig die Tage zählen. Danach beginnt eben die Haselblüte und da beginnt dann wirklich die Natur wieder richtig zu starten. So Ende Februar ist das meistens, aber da kann man auch das Klima eben gut beobachten. Dann kommen eben gelben Blüten, also diese Gelbblühe, die Forsythien, die jetzt auch überall als Zeigerpflanzen in allen Städten dann zu sehen sind, aber leider für die Bienen eigentlich keinen Nektar und auch keinen Pollen bieten, denn die haben trockene Blüten, so nennt man das, aber schauen halt wunderschön aus und die kennt man so im Frühling. Dann die Apfelblüte, das ist so typisch zu Ostern, die zeigt dann wirklich den Vollfrühling an. Also wenn die Äpfelbäume, also die Apfelbäume blühen, dann ist Vollfrühling, die dritte Jahreszeit. Dann geht's weiter mit einer ganz spannenden weiteren Zeigerpflanze, die, glaube ich, wirklich auch die allermeisten kennen. Den Frühsommer läutet nämlich die Holunderblüte ein.
Oh ja, das duftet dann auch ganz schön.
Es duftet, jeder beginnt dann, glaube ich, wirklich rauszugehen und wo die Großmutter oder die Mama schon mal Holunderblüten-Sirup gemacht hat. Ich glaube, das vergisst man nicht so leicht und das ist wirklich die Frühsommerzeit, wenn es richtig warm ist, die Tage sind super lang. Das ist echt eine der schönsten Jahreszeiten, finde ich, diese vierte Jahreszeit. Und dann kommt auch schon der Hochsommer. Und das kennen die meisten gar nicht so, denn mit der Sommerlinde im Juni so circa beginnt phänologisch auch schon der Hochsommer. Die meisten würden ja eher den August als Hochsommer bezeichnen. Aber in der Phänologie mit der Sommerlindenblüte und deswegen auch die Sommerlinde blüht ein bisschen früher als die Winterlinde, da beginnt dann der Hochsommer. Eine der längsten Jahreszeiten ist auch ganz schön, weil dann hat man wirklich nochmal diese Ruhe und diese Hitze des Sommers. Und dann beginnt auch schon echt der Spätsommer, wenn die ersten Äpfel reifen. Also ich finde, wenn man das mal merkt, aha, die Äpfel werden reif, dann werden auch schon die Tage wieder kürzer, es wird ein bisschen kühler. Und man merkt einfach schon, aha, ja, die Natur verändert sich schon wieder ein bisschen. Es kommen andere Pflanzen und auch andere Tiere, denn es gibt auch einen phänologischen Kalender, nicht nur in der Flora, sondern eben auch in der Fauna. Dann im Frühherbst reifen die Holunderbeeren. Auch da Holunderbeerenkompott, glaube ich, kennt man oft aus der traditionellen Küche, so als süßes Dessert muss man hier immer kochen.
Fliederbeersuppe im Norden eigentlich.
Stimmt.
Aha, ja, genau, ja, absolut. Also da gibt es in jeder Region auch coole Rezepte. Ja, ja, genau. Sehr cool, ja. Dann eben im Vollherbst, was ist da? Die Kastanien reifen, also die Rosskastanien. Wer steckt nicht gerne einfach eine in die Hosentasche, oder? Ist das bei euch auch so, wenn ich sie sehe, die ersten Rosskastanien liegen?
Ich habe immer meine ganzen Jackentaschen voll und dann so ein paar Monate später hole ich sie so vertrocknet raus und denke so, ja, okay.
Genau.
Wer kennt das nicht?
Ja, ich finde auch jetzt noch immer wieder eine, entweder im Auto irgendwo versteckt oder unterm Sitz runtergekullert, oder?
Ja, das sind immer so Handschmeichler. Ich mag das voll gerne in der Tasche haben, einfach so, um darüber zu fahren mit den Fingern. Ich finde das immer total schön irgendwie. Wie im Herbst dann.
Ja, ich mag das auch, dieses kühle und glatte Gefühl. Dann ist eben auch schon die 8. Jahreszeit anberaumt im Jahr. Und wenn dann das Stieleichenlaub fällt, dann beginnt auch der Spätherbst. Also da merken wir dann auch schon langsam, ja, die Lärchen färben sich, diese wunderschönen Nadelbäume, die die Nadeln fallen lassen. Es ist echt gerade dieser Indian Summer, nennt man das ja dann oft. Dann, wenn das Stieleichenlaub abgefallen ist und auch die Lärchennadeln, dann beginnt eben die längste Jahreszeit, der Winter. Ich finde es echt einfach super schön. Indem wir einfach die Phänologie studieren, lernen wir so richtig, wie die Natur tickt und können uns auch noch harmonischer in die Abläufe einfügen. Ich finde, das ist einfach wirklich was ganz, was Erlebnisreiches, wenn man damals so diese 10 Phänomene erkennt.
Wie du sagst, es wird ja mittlerweile auch tatsächlich von meteorologischen Instituten und so weiter auch mehr beobachtet, einfach um auch festzustellen, inwiefern Klimaveränderungen, vor allem Erwärmung und so weiter, natürlich auch einen Einfluss auf diese Phänomene haben. Also dass eine gewisse, wie du sagst, jetzt eine Haselblüte oder so früher, später stattfindet und so weiter. Hast du da vielleicht so ein paar Beispiele, was es da so für Veränderungen mittlerweile gibt in der Natur im Hinblick aufs Klima, auch Veränderung der Artenvielfalt natürlich. Und wie beeinflusst das deine Arbeit vielleicht dann auch? Wie passt du dich daran an sozusagen?
Absolut, ja. Und das ist ganz spannend einfach zu beobachten. Man merkt eben auch, dass sich dadurch die Zeiten verschieben. So wird eben auch das Klima beobachtet, genauso wie du sagst, eben durch die Zentralanstalten für Meteorologie. Man kann damit wirklich auch messen. Viele Schulen haben mittlerweile auch schon so phänologische Hecken. Auch da gibt es eben Hecken, an denen man ganz genau beobachtet, was blüht jetzt, was reift jetzt. Und auch wir in unserer Arbeit orientieren uns eben ganz stark an eben den Pflanzen, die in der jeweiligen Jahreszeit sich zeigen oder eben wichtig sind, blühen, Früchte tragen. Das ist ja was ganz Spannendes, wirklich dann darauf zu schauen, auf die Pflanze, die dann jeweils auch interessant ist und blüht. Und im Winter werden wir uns nicht das Mutterkraut anschauen, das so eine typische Sommerpflanze ist oder eben die Sommerlinde, sondern eben in der jeweiligen phänologischen Jahreszeit. Ich finde es auch spannend, eben zu beobachten, wie das auch mit den Tieren zusammenspielt, also die Flora mit der Fauna. Und auch da sieht man eben, wenn der Vorfrühling, also die erste Jahreszeit in der Natur beginnt, was flattert da? Die Zitronenfalter, die jedes Kind kennt, oder? Ist es nicht schön, im Wald spazieren zu gehen und die ab und zu mal zu sehen? Und damit weiß man schon, wenn man diesen kleinen Geheimcode wieder kennt, jedes Kind sieht die Zitronenfalter und weiß den Namen dieser wunderschönen Falter. Dann eben die Aurora-Falter, die gleichzeitig mit dem Wiesenschaumkraut kommen. Natürlich gehen wir dann auch verstärkt auf die Pflanzen und auch auf diese Tiere, die eben dieses Phänomen dann auch zeigen, einfach ein, weil das einfach wirklich wunderschön ist. Die Kirschblüten, nicht nur in Japan ist die ja berühmt, auch bei uns werden immer mehr Zierkirschen auch gepflanzt. Stimmt. Und da weiß man, okay, der Frühsommer, der ist schon bald da. Wirklich spannend, das zu beobachten. Natürlich die Erntezeit und bei uns sind ja auch ganz viele Feiertage nach der Natur ausgerichtet. Aber es ist einfach ein Genuss, auch zu den jeweiligen Jahreszeiten rauszugehen und zu sehen, was da ist und was passiert da. Alle Kräuterwanderungen orientieren sich natürlich daran. Und so hat das auch auf uns ganz starke Auswirkungen. Jeder kennt die Gottesanbeterin, die im Spätsommer kommt. Die ist nicht da mit den Zitronenfaltern im Februar, sondern die kommt halt erst im Spätsommer. Also das sind einfach ganz spannende und immer neue Naturbeobachtungen.
Sehr spannend. Patricia, du hast das gerade schon angesprochen im Hinblick auf Kräuterwanderungen. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen umreißen, was dein Angebot eigentlich so umfasst. Welche Möglichkeiten hat man denn, wenn man bei dir oder mit dir über die Natur lernen möchte?
Mir und uns in der Naturakademie ist es einfach ganz, ganz wichtig, viele Menschen zu inspirieren, einfach respektvoll mit der Natur umzugehen, sich für den Erhalt der Biodiversität und auch für den Schutz von Lebensräumen einzusetzen. Und das ist für mich ganz wichtig und wesentlich, einfach durch die Wissensvermittlung und darauf Lust auf Natur wieder zu machen. Also einfach dieses Rauszugehen, einerseits eben in den Kräuterwanderungen, die es ja in jeder Region mittlerweile gibt, aber eben auch in der Heilpflanzenakademie, also auch mit der Landapotheke in der Akademie gehen wir auch in den verschiedenen phänologischen Naturjahreszeiten ganz stark darauf an, welche Pflanzen sind da jeweils wichtig, wie kann man die am besten verwenden, wie kann man sie kennenlernen, gibt es da Anwendungen in der Naturküche, also welche essbaren Blüten gibt es, wie kann man leckere Pestos herstellen, wie kann man sie gut konservieren, aber auch eben Naturkosmetik ist ja ein spannendes Thema, in der Hautpflege das zu verwenden, aber auch was kann man einfach auch Schönes mit der Natur machen und so von Hausmitteln bei leichten Beschwerden, die man eben so hat, die Lindenblüten, die man eben gesammelt hat, wie man die dann auch richtig anwendet oder das Mutterkraut, das so super schön ausschaut, das eben auch eine Wirkung hat durchaus bei Kopfschmerzen und bei Migräne. Da so diese Verbindung von Wissenschaft und eben der Natur, die direkt vor jeder Haustür wächst, das ist mir so ein ganz wichtiges Anliegen, einfach, dass man das wieder entdeckt und erkennt. Also bei jeder Kräuterwanderung und bei jedem Vortrag oder auch bei jedem Modul in der Akademie ist es so spannend zu erleben, dass es so eine Selbstverständlichkeit gibt. Erstens so ein Grundwissen, das jeder hat, ebenso wie ich erzählt habe, das sind die schönen Naturmomente aus der Kindheit, die dann bleiben. Und dann erinnern sich einfach die meisten an alte Rezepte, ganz einfach eben diese vom Holundersirup über die Lindenblüten. Und dann beginnt man erst zu entdecken, aha, ich gehe ja jeden Tag unter einer Linde vorbei. Durch diese Vermittlung vom Naturwissen wieder diese Lust und diese Natur im Alltag einzubinden, das ist bei uns ganz, ganz wichtig und so ein ganz wesentlicher Punkt. Und deswegen gehen wir eben auch mit den 10 Naturjahreszeiten in jedem Modul immer durch und erleben eben das und vermitteln das, was dann wichtig ist, auch zu wissen und ganz einfach und eigentlich immer Spaß macht. Das ist irgendwie das Schöne, wo ich merke, aha, da hat jeder ein Grundwissen und kann mit Freude dran anknüpfen, weil es vor jeder Haustür wächst. Also ob es die Gänseblümchen sind oder der Löwenzahn und die Brennnesseln, die jeder kennt, bis hin eben zu den wilden Kräutern und Heilpflanzen, die vielleicht ein bisschen unbekannter sind. Also auch das ist ja was ganz Spannendes, da sozusagen das eigene Wissen zu erweitern und zu schauen, aha, spannend, da gibt es ja noch ganz andere Pflanzen, die sind viel, viel kleiner oder viel, viel größer, als ich dachte, bis hin zu den Bäumen eben.
Spannend. Also wie du sagst, natürlich sehr viel Wert auf Regionalität. Saisonalität ist auf jeden Fall ein großes Thema bei euch und mit dem Arbeiten, was es eh schon gibt in der Natur, sage ich mal, anstatt vielleicht immer noch höher, schneller weiter zu gucken, sondern einfach schauen, was haben wir schon und was kann man daraus machen. Gibt es noch andere Nachhaltigkeitsgesichtspunkte, sage ich mal, die so in eurer Akademie oder in deinem Wirken generell einen Einfluss haben?
In unserem Arbeitsalltag achten wir natürlich auch absolut auf Nachhaltigkeit. Also wir arbeiten mit grünen Servern und beziehen Ökostrom. Bei unseren Handbüchern achten wir im Druck und in der Produktion eben genauso auf Regionalität und auf Nachhaltigkeit. Bei uns im Team, jeder liebt die Natur und lebt rundum sehr nachhaltig, würde ich sagen. Egal, ob jetzt eben heimischer Anbau, selbst im Gemüsegarten oder eben Ernte vom Bärlauch im Wald. Aber auch da ist uns ganz wichtig, eben mitzugeben, wie erntet man richtig, was darf man überhaupt pflücken, auch in der Natur, wie viel. Also da gibt es ja diese klassische Handstrauß-Regel, sodass man eben die Menge sammeln darf, die zwischen Daumen und Zeigefinger passen, pro Tag und Person. Also auch da einfach ist ganz wichtig, uns zu eben dran zu erinnern, was darf man überhaupt pflücken, welche Pflanzen sind vielleicht auch geschützt, wie kann man sie aber auch daheim am Balkon oder einfach ja auch in der Küche anbauen, welche kann man davon verwenden, aber natürlich auch Solarwies. Ich glaube, da hattet ihr auch mal einen coolen Beitrag zu solidarischen Landwirtschaften. Genau, also das oder auch coole Kooperationen wie mit euch machen wir einfach gern, macht richtig Spaß und ja, von Kompostieren über unsere Ernährung, gern Fahrrad fahren. Also ich glaube, wir alle tun so bestmöglich gern unseren Umweltschweinehund überwinden, weil das macht ja auch Spaß und ist schön. Man weiß dann, man hat einfach für sich etwas getan, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Es ist für mich gut, es ist für die Umwelt gut. Das finde ich, umso mehr man mit der Natur sich beschäftigt, desto mehr wird sie dann auch zu einem Ort der Begegnung mit sich selber, würde ich fast sagen. Deswegen sagen wir auch gern, wenn man zurück zur Natur kommt, kommt man immer ein Stück weit auch zurück zu sich selber. Man wird eben langsamer und achtsamer und dann ist jeder Ausflug in den Wald ein kleiner Kurzurlaub.
Das stimmt.
Das klingt richtig schön, Patricia. Diese Wertschätzung für die Natur, die du hast und transportieren möchtest, die finde ich, kommt auf jeden Fall rüber. Jetzt nochmal ganz konkret. Wie können wir alle es denn schaffen, in unserem Alltag, der ja manchmal irgendwie stressig und hektisch ist und zwischen Terminen und vielleicht in Büros und auch sehr viel drinnen ja oft stattfindet, dass wir alle wirklich mehr Natur erleben oder mehr Natur in unseren Alltag Einzug halten lassen? Hast du da ein paar Tipps für uns?
Absolut. Also ich finde, es ist so einfach, dass es schon wieder ja profan wirkt. Einfach mal ein bisschen einen kleinen Spaziergang in den Park machen. Eine Station früher aussteigen mit der Straßenbahn und noch einfach schauen, was rundum so um die eigene Haustür oder vor dem eigenen ja, Büro so alles wächst. Rausgehen, mit Zimmerpflanzen sich beschäftigen am Balkon oder eben einfach nur zu Hause in der Küche ein kleines Töpfchen mit Heilkräutern anzupflanzen und eben allein sich mit dem Wissen über Heilpflanzen und Wildkräuter zu beschäftigen, ist total was Beglückendes, was einfach wieder wirklich dieses alte Wissen auch zurückholt in die eigene Familie. Gerade wir bemühen uns auch, das wirklich gut zu verbinden mit nachhaltigen und aktuellen wissenschaftlichen Studien, zu schauen, was weiß man mittlerweile auch wirklich über die Pflanzen. Das ist ja super spannend und man hat wirklich einen super Nutzen. Also die Kenntnis von Heilpflanzen und von Wildkräutern ermöglicht uns ja, unsere Familie und uns selber, unsere Gesundheit und das Wohlbefinden auf ganz natürliche Weise auch zu unterstützen. Wir können dadurch ganz einfache Beschwerden lindern, unser Immunsystem stärken. Aber wir entwickeln auch ein viel größeres Bewusstsein für die Schönheit und Vielfalt der Natur, wenn wir einfach vor die Tür gehen, rausgehen, einfach die Bäume beim Blühen betrachten, beim Blattaustrieb. Und umso mehr wir über die Natur wissen, desto bewusster und nachhaltiger können wir ganz einfach und eben mit Freude leben. Ich finde, man lernt dann ganz nebenbei natürliche Ressourcen zu schätzen und auch wirklich verantwortungsbewusst zu nutzen. Im eigenen Garten natürlich auf chemische Pestizide verzichten und immer umweltfreundlichere Alternativen zu wählen, für den Artenerhalt sich in der Umgebung einzusetzen. Also ich finde, von so großen Initiativen und Vereinen bis hin zu eben ganz kleinen Momenten, die ganz privat sind, wo man selber einfach 2 Minuten nochmal mehr um den Block geht oder einmal mehr das Fahrrad nimmt und tief durchatmet und in den Himmel schaut oder einfach mal die Sterne betrachtet. Das sind so ganz einfache Momente, um wieder mit der Natur zu sich selber zu finden. Ich sage oft, zu Freunden auch, es ist doch Wahnsinn, wir sind auf einem Planeten, der durch Sonnensystem flitzt, in der Milchstraße, rundum kreist alles, die Bäume und die Vögel und die Schmetterlinge. Alles ist perfekt orchestriert mit den Kräutern und wir bemerken es oft gar nicht. Also ich finde, es geht einfach wirklich um diesen ganz kurzen Moment und es können 10 Sekunden sein des Innehaltens, einen Atemzug nehmen und wieder zu erkennen, wie wahnsinnig verrückt und inspirierend es ist, überhaupt auf dieser Welt zu sein und ein Teil der Natur zu sein. Also diese Erinnerung dran, wir sind auf einem grünen, blauen Planeten voller Wunder. Ich finde, das ist der Moment eigentlich, wo man wieder merkt, aha ja, da gibt es ja noch viel mehr als die To-Do-Liste und einkaufen und den nächsten Urlaub zu planen, weil da ist jeder Atemzug ein Urlaub.
Ja, stimmt. Oh, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank dir, Patricia, dass du heute bei uns im Grünland warst und für deine Einsichten. Und genau, wir verlinken auf jeden Fall auch mal Website und so weiter, alles, was es so über dich zu wissen gibt, quasi bei uns in den Shownotes, dass unsere HörerInnen dann auch nochmal alles nachlesen können.
Herzlichen Dank.
Gleichfalls, ich sage auch herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, es war wirklich ein tolles Gespräch mit euch. Ich freue mich auf ganz viele nachhaltige Naturbegegnungen.
Werbung. Landidee ist Partner der Buga 23. Viel Grün, viel Geschichte und eine vielversprechende Zukunft. Vom 14. April bis zum 8. Oktober 2023 findet die Bundesgartenschau in Mannheim statt. Ein Mega-Ereignis der besonderen Art, denn hier steht Nachhaltigkeit im Vordergrund. Hier werden Lösungen geboten für die Probleme unserer Zeit in Bezug auf Klima, Umwelt, Energie und nachhaltige Lebensmittelsicherung. Also beste Aussichten, nicht nur für Mannheim. Denn ihr habt mit Landidee die Chance, die Buga 23 zu erleben. In unserer aktuellen Ausgabe verlosen wir 10x2 Tagestickets, die ihr mit einer Begleitperson eurer Wahl zu einem Termin eurer Wahl einsetzen könnt. Also schnell zum Kiosk die aktuelle Landidee kaufen und am Gewinnspiel teilnehmen. Herzlichen Dank an Patricia Purka und wir hatten es im Interview ja schon an der einen oder anderen Stelle gehört. Sie arbeitet ja auch mit einer unserer Marken zusammen, nämlich mit der Landapotheke. Deshalb Empfehlung an der Stelle, die Landapotheke Heilpflanzenakademie. Da haben wir ein Kursprogramm zusammen mit Patricia entwickelt, wo sich in 10 Modulen entlang der 10 phänologischen Jahreszeiten verschiedenste Lektionen aneinanderreihen und man sozusagen den ganzen Jahreskreislauf einmal durchlaufen kann. Das findet ihr unter naturakademie.com/landapotheke. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und dort packen wir euch auch noch einen Rabattcode dazu, sodass ihr statt die 299 Euro regulärer Gebühr nur 249 Euro bezahlen müsst. Das sind also wirklich keine 5 Euro pro Woche für euer Naturwissen, das euch aber letztlich ja ein Leben lang erhalten bleiben kann. Als kleinen Vorgeschmack verlinken wir euch auch noch in den Shownotes ein kleines Einführungsvideo von Patricia auf YouTube. Von dort aus gelangt ihr dann auf ichbinnatur.com, wo es eine kostenfreie 3-teilige Videoserie gibt, jetzt passend natürlich zum Frühling.
Und was auch kostenfrei ist, wie Patricia ja auch schon angesprochen hat, ist einfach mit offenen Augen durch die Natur gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Julia, aber ich muss sagen, gefühlt ging dieser Winter, auch wenn er auf dem Papier kürzer wird, für mich ging dieser Winter gefühlt 100 Jahre. Und ich bin ja wirklich Winterfan. Aber dieses Jahr habe ich es irgendwie besonders genossen, als jetzt so die ersten Knospen kamen. Und bei jedem Spaziergang habe ich wirklich jeden Funken Grün irgendwo total geschätzt und genossen. Und gerade so in letzter Zeit habe ich beim Spazierengehen, ich bin ja sehr viel auch bei mir so im Wald unterwegs und so, echt extrem drauf geachtet, was sich gerade so alles verändert. Also ne, was so in der Luft liegt, auch die Temperatur, was man an Gerüchen hat, an Geräuschen. Ich bin ja auch schuldig, ich laufe meistens mit Kopfhörern durch den Wald, weil ich halt irgendwie Hörbücher oder Podcast höre oder so. Aber auch das mal zu hören, einfach dieses Vogelzwitschern, natürlich ist auch jedes Frühjahr einfach wieder immer ein Highlight, finde ich, wenn diese Winterstille vorbei ist und wieder ein bisschen Leben in der Bude ist quasi. Aber ja, also einfach so Knospen, Blüten, auch ganz viele Tiere. Ich weiß gar nicht, ob so viele Tiere unterwegs sind oder ob es mir einfach mehr auffällt, weil ich so viel drauf achte. Aber in letzter Zeit, ich habe so viele Rehe gesehen, also wirklich von ganz nah dran, Hasen, auch Bienen, Käfer, Weinbergschnecken, also das volle Programm und nehme mir dann auch echt die Zeit, mich mal einen Moment hinzuhocken und einfach mal so eine Hummel an der Pflanze zu beobachten oder eine Weinbergschnecke vorsichtig vom Weg runterzusetzen oder so, damit sie nicht überfahren wird. Und ich finde, es ist total wichtig, einfach mal wieder so ein bisschen dieses kindliche Staunen sich zurückzuerobern sozusagen. Und auch diese Entschleunigung für einen selbst, zwischendurch mal innezuhalten, einfach mal zu beobachten, was wahrzunehmen, nicht immer nur von einem Punkt zum nächsten zu rennen, diese Empathie zu entwickeln für alles, was um uns herum auch noch lebt. Also finde ich total wichtig. Und ich bin noch ein bisschen angefixt. Ich war gestern Abend bei einem Vortrag von einem vom NABU zu Biodiversität in unserem eigenen Garten im Prinzip, also naturnahe Gärten, Balkons und so weiter. Und das ist natürlich auch ein super gutes Mittel. Also wenn ihr sagt, ich habe irgendwas, wo ich ein bisschen was anpflanzen kann, wo ich auch Totholzhaufen, Steinmauern und so weiter anlegen kann, um Tiere anzuziehen. Dann würde ich auch sich die Zeit zu nehmen, das Ganze mal zu genießen, ne? Und sich einfach mal ein paar Stunden in den Garten zu setzen und einfach nur zu beobachten, so ein Gefühl für die Jahreszeiten zu bekommen und so weiter. Also da gibt es wirklich ganz viele Methoden.
Weil das ist ja tatsächlich der große Vorteil. Man hat dann, finde ich, auf teilweise ja auch so einem ganz kleinen Areal so eine Möglichkeit, einfach, ja, sich genau anzuschauen, was passiert denn da draußen eigentlich? Oder was ist da so im Jahresverlauf irgendwie los?
Und oft ist im naturnahen Garten auch mehr los. Also das hat er gestern Abend auch nochmal stark betont, dass wir sehr viel grüne Wüsten haben. Dass du rausgehst und denkst, ach schön, ist doch alles grün. Aber es gibt einfach kaum Blüten, gerade für Insekten, also sehr wenig Nahrung. Und wenn ihr jetzt sagt, ich pflanze hier bewusst insektenfreundliche Blumen an, die wirklich auch über viele Monate hinweg möglichst nacheinander blühen, dann hat man auch tendenziell noch viel mehr Leben als in der freien Natur. Okay, jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Aber zuerst kommt natürlich noch Grünfutter. Und ich habe heute auch was, das passt tatsächlich ziemlich gut zum Thema. Ich habe ein Buch gelesen bzw. gehört. Der deutsche Titel ist Das Herz einer Honigbiene hat 5 Öffnungen. Ich finde den nicht besonders griffig, den Titel, ehrlich gesagt, noch nicht so ansprechend irgendwie. Ich habe das englische Hörbuch gehört, aber da ist der Titel eigentlich genauso. Weiß nicht genau, wer darauf gekommen ist, aber lasst euch davon nicht täuschen. Das Buch ist, glaube ich, wirklich mein Lesehighlight des Jahres. Und ich habe dieses Jahr wirklich, ich glaube, 20 Bücher bisher gelesen und das ist das, was mir am meisten hängen geblieben ist jetzt. Ich meine, gut, ich habe auch gerade erst vor einer Woche beendet oder so. Aber weißt du, diese Bücher, die sich so anfühlen wie so eine Umarmung und du willst eben immer weiterlesen und gleichzeitig willst du nicht, dass es aufhört. Und so war dieses Buch. Also ich habe es jetzt schon echt allen empfohlen, die nicht bei 3 auf dem Baum sind.
Also auch euch, uns.
Jetzt auch euch, notgedrungen. Es tut mir leid, aber ich kann es wirklich sehr empfehlen. Es passt auch gerade schön in die Zeit. Aber es ist wirklich ganz, ganz toll. Das ist wie so eine Art Memoiren im Prinzip, aber es geht um das erste Jahr mit Bienen sozusagen. Und das ist eine junge Frau, ich glaube so 30 ist sie zu dem Zeitpunkt und ist irgendwie unglücklich in ihrem Job und alles irgendwie läuft nicht so. Und sie hat immer dieses Bedürfnis schon gehabt oder schon länger, sich Bienen zu holen, also ein eigenes Bienenvolk quasi. Und hat auch mal schon ins Imkern so reingeschnuppert und jetzt fasst sie so langsam diesen Entschluss und beschäftigt sich dann sehr, sehr viel mit Bienen. Und das fand ich total spannend, weil ich schon noch einiges zu Bienen gelesen und geschaut habe und so. Und da war nochmal viel Neues dabei, was so die Kulturgeschichte angeht. Also auch das Imkern und wie die Leute halt angefangen haben, diese Bienenstöcke reinzuschauen und so weiter. Was da und auszufinden, ja, wie das Ganze funktioniert, was da eigentlich los ist. Also den Teil fand ich sehr gut. Es war auch super schön ausbalanciert, finde ich, mit ihren so persönlichen Erfahrungen und sie hat sich sehr, sehr viele Sorgen gemacht. Immer so, ja, und wie ist das dann? Und fühlen die sich hier wohl? Und was, wenn die wegfliegen? Und keine Ahnung was. Und wie gesagt, dann holt sie sich aber irgendwann diese Bienen, beziehungsweise bekommt sie geschenkt von irgendwie Freundinnen, Familie und so weiter. Alle sammeln und schenken ihr dieses Bienenvolk. Und dann geht es halt um dieses erste Jahr mit den Bienen und wie das alles so läuft. Und ich kann es gar nicht sagen, dass so einfach diese Atmosphäre in dem Buch so wahnsinnig toll. Also sie hat dann dieses super tolle Netzwerk aus Menschen um sich rum, mit denen sie dieses Thema so sehr intensiv erlebt und alle fragen immer nach. Weißt du, immer wenn sie irgendwie Leute trifft, so, ja, wie geht's den Bienen? Was machen die Bienen? Wie läuft's mit dem Imkern? Und das ist irgendwie total schön, dass es so die Menschen zusammenbringt. Also das fand ich am krassesten. Dann kommt die Nachbarin irgendwie und schaut durch die Hecke und sagt, oh, sind die Bienen schon da und so weiter? Und wie läuft das jetzt? Und dann natürlich reden die auch ein bisschen, ne, übers Artensterben und so weiter, was das alles für Folgen hat. Aber es ist wirklich mehr super positiv. Und dann tritt sie halt in so eine Gruppe ein, so eine örtliche. In Oxford spielt das Ganze auch super schön. So Hobby-ImkerInnen halt, die sich dann regelmäßig treffen und austauschen. Und weiß nicht, so eine Wissenschaftlerin, die sich mit Insekten beschäftigt. Und dann ist sie viel in der Bibliothek und liest über irgendwelche alten Bienenforscher. Keine Ahnung. Also es ist so ein Rundum-Paket irgendwie. Und ich fand's also extrem informativ, aber auch einfach super schön zu hören. Ganz, ganz toll. Also kann ich wirklich nur empfehlen.
Sehr schön, das klingt wirklich gut. Ich mag mich jetzt fast gar nicht anschließen, aber das ist total interessant, dass du sagst, das ist irgendwie ein Buch, was mit Bienen zu tun hat, was dich jetzt irgendwie so begeistert hat und so beschäftigt, auch über längere Zeit. Weil ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren ein Buch gelesen und es fällt mir an der Stelle wieder ein. Das nennt sich Das Versprechen des Bienenhüters, ist ein Roman und es geht um einen Mann, der mit seiner Familie ein relativ einfaches Leben eigentlich führt im syrischen Aleppo und dann sozusagen vom Krieg überrollt wird und flüchten muss mit seiner Frau und seinem Sohn, der aber leider getötet wird und seitdem fehlt sozusagen immer was in der Familie. Er muss auch seine Bienen dort zurücklassen. Deshalb Das Versprechen des Bienenhüters, das ist sozusagen die Hauptfigur. Und diese ja Trauer, dieser Neuanfang, dieses permanente sozusagen irgendwie alles verloren haben und doch irgendwo anders wieder neu anfangen müssen, diese familiäre Geschichte, die da noch mit reinspielt, dann sozusagen die Vergangenheit in Form der Bienen, an die er immer wieder zurückdenkt, wo natürlich irgendwie auch sehr viel drinsteckt im Sinne dieser Bienenfamilie, sage ich jetzt mal, oder dieses Bienenvolkes, was irgendwie aufeinander abgestimmt war und alles hat irgendwie gut funktioniert. Das hat irgendwie auch total viele Ebenen und ich fand es irgendwie auch ein wahnsinnig tolles Buch, also einfach weil es ja so richtig warm erzählt ist, aber auch so ganz authentisch, super emotional. Also es ist auch wirklich an vielen Stellen auch einfach echt erschütternd natürlich vor dieser ganzen Kriegsgeschichte. Aber es strickt sich sozusagen anhand eigentlich dieser Familienerzählung, würde ich sagen, oder dieser Kriegserzählung, dann auch so eine Geschichte von Hoffen und Neuanfangen. Denn in der neuen Heimat wartet sozusagen ein Cousin von ihm mit einem Bienenstock, der so für neues Leben und für neues Glück sozusagen auch in Form von Honig, dann in Form von irgendwie Geborgenheit, Gesundheit und so weiter steht. Also das fand ich auch ein ganz, ganz tolles Buch, kann ich auch empfehlen. Das Versprechen des Bienenhüters. Verlinken wir euch auch noch in den Shownotes.
Da gibt es viele tolle Bücher. Also auch der Honigbus zum Beispiel, das geht in eine ähnliche Richtung, ist auch autobiografisch, geht es auch um ihre Kindheit mit so einem Bienenvolk. Und das ist hier, wie du sagst, nämlich auch ganz toll, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass natürlich sie durch diese Bienen auch sehr viel über sich selbst lernt. Und das ist ja oft irgendwie so, dass auch wieder durch diese Naturnähe und einfach dieses sich um was kümmern, diese Stabilität auch so, ich bin jetzt für diese Bienen verantwortlich in irgendeiner Form, die brauchen mich zwar nicht zwingen, also ich muss da jetzt nicht jeden Tag reinschauen, aber trotzdem macht man sich doch Gedanken darüber und versucht es irgendwie ein schönes Leben zu ermöglichen und so weiter. Daraus ergibt es natürlich auch sehr viel persönliche Entwicklung für diese junge Bienenhüterin, sag uns auch das, nee, Imkerin, wie auch immer. Also, das ist auch super spannend. Also sie hat zum Beispiel auch eine Freundin, das fand ich total spannend, weil ich ja so ein kleiner Sprachfreak bin, eine Freundin, die beim Oxford Dictionary arbeitet und die wirklich dann diese Einträge von bestimmten Wörtern überarbeitet und was sie eigentlich für Bedeutungen haben und Geschichte und so weiter. Und darüber sprechen die auch ganz viel, sowas wie Keep, also so von Beekeeper, was dieses Keep eigentlich bedeutet, was das alles so umfasst und so weiter. Also so viele tolle Aspekte irgendwie. Und das finde ich mich auch immer cool. Ich finde bei diesen, es gibt einige Bücher in der Richtung, wo irgendwie Leute Bienen haben und davon daraus ganz viel lernt oder sich daraus so ganz viel ergibt. Oder das, wie du sagst, so eine besondere Symbolik hat und so weiter. Finde ich auch total toll. Also wenn ihr da noch Empfehlungen habt,
her damit.
Sag gerne Bescheid. Ich packe immer gerne noch mehr Bienenbücher auf meine Liste.
Kann man nie genug haben.
Okay. Und ganz abschließend hast du aber auch noch eine gute Nachricht.
Genau, wir bleiben ähnlich beschwingt, würde ich sagen. Und zwar habe ich eine gute Nachricht mitgebracht von der Ernährungsfront. Und zwar ist der Fleischkonsum so niedrig wie noch nie, seit diese Daten überhaupt erfasst werden. Das ist seit dem Jahr 1989. Es sind immer noch 52 Kilo pro Kopf, was ich schon ziemlich immens finde pro Jahr. Aber man muss auch sagen, es ist tatsächlich über 4 Kilo im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Gut, möglicherweise spielt da auch so ein gewisser finanzieller Druck, Inflation und so weiter, wir wissen, eine Rolle. Und es gibt weiterhin ein relativ großes Problem in puncto Überproduktion. Also, dass einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Fleisch produziert wird, als tatsächlich benötigt, verkauft und letztlich auch verzehrt wird. An der Stelle nochmal ein Rückverweis sozusagen auf unsere vergangene Folge zum Thema Lebensmittelrenten, falls ihr die noch nicht gehört habt.
Und auf unsere Folge zum Thema Fleisch, da sprechen wir natürlich auch
absolut
darüber.
Absolut, ja, genau. Tatsächlich ist wahrscheinlich aber der größte Faktor, warum dieser Fleischkonsum zurückgegangen ist, der zeitgleich wirklich stark steigende Trend hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung, also einfach Produkte, die so im weitesten Sinne in Richtung Fleischersatz, Milchersatz und so weiter gehen, haben einfach wirklich einen großen Boom erlebt. Und im EU-Vergleich muss man sagen, ist damit dann Deutschland tatsächlich mit Abstand der größte Markt für pflanzenbasierte Lebensmittel.
Ach krass, das wusste ich auch nicht.
Fand ich auch relativ spannend im Rahmen dieser Studie. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, falls ihr es nachlesen möchtet.
Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr Infos wollt, unsere Fleischfolge, unsere Veganfolge, unsere Lebensmittelrette-Folge. Also wir haben einige, in die ihr da nochmal reinhören könnt zu dem Thema. Aber cool, das ist doch mal eine schöne Nachricht. Mir wäre es natürlich lieb, wenn der Trend sich fortsetzt und das jedes Jahr
da sagst du
Kilo
was.
Weniger werden.
Genau. Ist ja auch gut mehr. Für die Gesundheit, ne? Also das hat ja auf vielen Ebenen Vorteile. Ja.
So ist es. Damit entlassen wir euch jetzt auch mal. Ja. Zurück in euren Tag oder Abend oder was auch immer, wann ihr die Folge gerade hört. Und genau, freuen uns natürlich, wenn ihr die Folge ratet oder unseren Podcast allgemein gut bewertet, vielleicht auch mal einen Kommentar hinterlasst, uns eine E-Mail schickt, eine Instagram-Nachricht, was auch immer.
Abonniert uns, empfehlt uns, genau. Alles, was euch einfällt.
Das volle Programm, sucht euch was aus oder macht alles. Wir haben nämlich auch übrigens ein neues Feature, falls ihr das noch nicht kennt, das gibt es jetzt bei Spotify. Wo ihr uns auch direkt ein bisschen Feedback geben könnt. Da müsste unten so eine Frage erscheinen, wie hat euch die Folge gefallen? Auch da könnt ihr uns gerne mal direktes Feedback geben, wenn ihr keine Lust habt, euer E-Mail-Programm aufzumachen oder sowas.
Verständlich.
Geht das mittlerweile auch direkt bei Spotify.
Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis in 14 Tagen.
Bis dann. Ciao.